Heute ist der Abschluss von der dritten Staffel, ein Tag in Korinth. Das heißt, wir befinden uns in Kapitel 10 heute. Und ich möchte dir erstmal drei Versprechen machen für die heutige Zeit. Das erste ist, du wirst heute einen sehr, sehr tiefen Einblick bekommen in die unsichtbare Welt. Ich weiß, wir hatten ja schon ein paar Serien zum Thema unsichtbare Welt, aber heute ist nochmal so eine Gelegenheit, wo du das tun kannst, also tun wirst auch. Das heißt, Gott wird dir Einblick geben über das Sichtbare hinaus. Das Zweite, wo du Einsicht bekommen wirst, ist, ich habe in den Annalen so ein bisschen geblättert und was ausgegraben aus dem zweiten Jahrhundert. Wie die Menschen, also wie die Christen gelebt haben und wie die Regierung die Christen bevormundet bzw. verfolgt hat. Und ich denke mal, mein Text von Plinius dem Jüngeren, um ihn geht das hier, der lebte Anfang des zweiten Jahrhunderts. Mein Text von Plinius heute wird länger sein als der Bibeltext. Also stellt euch schon mal ein bisschen auf Quellenforschung ein. Aber das wird sehr, sehr aufschlussreich sein, um einfach das Leben kennenzulernen der ersten Christen und auch die Regierungen und der römische Staat, wie er mit Christen umgegangen ist. Hat sehr, sehr viel zu tun mit den Korinthern, werdet ihr aber gleich sehen. Und das Letzte, was auch außergewöhnlich vielleicht heute ist, den Gottesdienst heute werde nicht ich abschließen, sondern du. Also ich werde irgendwann mal von der Bühne gehen, es wird hier Musik gespielt werden und du schließt den Gottesdienst ab. Und wie das passieren kann oder wird, erzähle ich nachher später. Also eine Frage, die tief die korinthische Christen verwundete und auch spaltete, war die Frage nach dem Leben in Heiligung mitten in einer heidnischen Gesellschaft. Und die Frage, die dahinter stand, war eigentlich, wie weltzugewandt oder wie weltabgewandt man als Christ in einer komplett heidnischen Kultur lebt. Und im Grunde genommen ist das ja ein sehr, sehr aktuelles Thema, oder? Wir leben selber in einer postchristlichen Gesellschaft. Die Sonne des christlichen Abendlandes ist schon längst untergegangen und wir leben in einer komplett heidnischen Gesellschaft. Also von daher ist die Botschaft des Korintherbriefes sehr, sehr aktuell. Und worin bestand das Problem in Korinth hier? Die einen sahen sich im Recht darin, genauso wie früher, bevor sie Christen geworden sind, ungehindert an allen kulturellen Ereignissen und am kulinarischen Leben von Korinth teilzunehmen. Und das bedeutete in der Praxis, dass sie an allen Festen aktiv teilnehmen, die einen eindeutigen kultischen, also götzendienerischen Charakter hatten. Und viele Christen definierten, also in Korinth dort, in dieser Gemeinde, definierten ihre Freiheit so. Und ich denke, auch diese Definition von Freiheit ist von der heutigen Definition von Freiheit von vielen, vielen Christen nicht weit entfernt. Die sagten also, meine Stellung, meine Rechte, meine Privilegien allein legen die Grenzen meiner Freiheit fest. Und das Problem ist, sie waren ja nicht allein als diese Gruppe unterwegs, sondern eine andere Gruppe in derselben Kirche hielt das für abgrundtief falsch. So falsch und so anstößig, dass einige von ihnen sogar in der Gefahr standen, tatsächlich am christlichen Glauben zu scheitern. Und der Apostel Paulus, der selber der Gründer dieser Kirche ist, ist komplett empört über diese Missstände. Er vergleicht die Anmaßung und den Weg einiger Christen in Korinth mit dem rebellischen Gottesvolk beim Auszug aus Ägypten. Und er sagt, genauso wie damals das Volk Israel komplett auf dem Holzweg war und sich von Gott entfernt haben und deswegen Gottes Gericht geerntet haben, genauso wird das einigen hier bei euch, einigen Christen in Korinth ergehen. Also keiner, der so lebt, wird Gottes Verheißung erben, die Israeliten damals nicht und auch die Korinther heute, so im Wortlaut des Paulus, ebenfalls nicht. Aber er kämpft um diese Gemeinde. Wir sehen hier einen geistlichen Vater, der um seine Kinder kämpft und der sieht quasi seine kleinen Bären da bedroht und wie er kämpft wie die Bärenmutter für die Jungen. Und damit schließt Paulus diesen Part des großen Argumentes, wo es um einen missbräuchlichen Umgang mit christlicher Freiheit geht, von Kapitel 8 bis Kapitel 10, dass er erstens zu nochmal wichtige Erkenntnisse fördern möchte und zweitens an die wichtige Lebensaufgabe für uns Christen erinnert. Also erstmal schließt, will er einige Erkenntnislücken der ach so angeberischen Korinther schließen. Wir wissen, die Korinther, die sind sehr, sehr stark von der Philosophie und von Neoplatonismus beeinflusst und die geben damit an, dass sie wahnsinnig viel großartige, auch geistliche, spirituelle Erkenntnis haben. Und wir werden entdecken, dass diese Erkenntnisse sehr, sehr lückenhaft sind. Und die Frage ist, an welcher Stelle haben die Korinther zu kurz gedacht? Nun, zunächst einmal müssen wir feststellen, okay, was haben die dann gedacht über den Umgang mit christlicher Freiheit? Und Paulus bringt ein langes Zitat von ihnen im 8. Kapitel. Er sagt uns, was sie denken über den Umgang mit christlicher Freiheit beziehungsweise Umgang mit Götzendienst. In 1. Korinther Kapitel 8 von Vers 4 lesen wir, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so meint ihr ja Folgendes. Und jetzt zitiert er sie. Wir wissen, dass es keine Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin und ein Herr Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Nun, Paulus zitiert ja wortwörtlich die korinthische Einstellung und er gibt ein Zitat der Korinther wieder. Und zunächst einmal, wenn du das so liest heute, denkst du, es klingt zunächst einmal alles sehr, sehr edel, es klingt sogar fromm und es klingt sogar richtig. Das Problem ist nur, was wollten die elitären Korinther damit kaschieren? Sie wollten damit einen verweltlichen Lebensstil und ihre Teilnahme an diesen vielfältigen Götzenpartys legitimieren. Und die Frage ist ihre Sicht auf die sichtbare und die unsichtbare Welt hier in dieser, bei ihrer Erkenntnis korrekt? Nun, wie gesagt, wir haben vor einigen Monaten uns sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt mit der unsichtbaren Welt. Und normalerweise müssten wir in der Mosaic Church in der Lage sein, die Geister zu prüfen und auch ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Aber die ersten Christen, und wir sollten da nicht zu schnell ins Urteil kommen bei den Korinthern, die ersten Christen hier in Korinth, die sind sehr, sehr jung. Also die Gemeinde ist ungefähr 50 nach Christus gegründet worden. Und der Brief, den Paulus hier schreibt, den eigentlichen zweiten Brief, den ersten ist verloren gegangen, ist ungefähr im Jahr 54 geschrieben worden. Also die meisten von ihnen sind nicht älter als 4 Jahre, höchstens Christen. Also von daher sind sie noch ein bisschen naiv, sie sind unerfahren und im Bereich der unsichtbaren Welt eigentlich haben die keine Einsicht. Aber wir müssen Folgendes wissen, eine falsche Theologie, eine falsche Lehre führt immer, ausschließlich immer zu einer falschen christlichen Lebenspraxis. Um dir vielleicht ein paar Beispiele zu nennen, die vielleicht auch nahe sind und die du vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung kennst. Zum Beispiel, wenn jemand ein falsches Gottesbild hat. Ein falsches Gottesbild verhindert immer eine echte Gottesbeziehung. Ein falsches Erlösungsverständnis führt zu viel Selbstzweifel und zu viel Angst. Eine falsche Gnadenlehre verhindert tatsächlich geistliches Wachstum. Die Unkenntnis über Gnadengaben verursacht oft Streit, Minderwertigkeit oder ein elitäres, hypergeistliches und überkandideltes charismatisches Gehabe. Und die Korinther hatten tatsächlich eine sehr falsche Theologie über die unsichtbare Welt. Und das führte bei ihnen zu einem sündhaften Lebensstil und Paulus ist sogar besorgt, dass sie vom Glauben abdriften tatsächlich. Und das führte auf jeden Fall an den Rand einer Kirchenspaltung. So, an welcher Stelle war nun ihre Einstellung oder ihre Einsicht in die unsichtbare Welt lückenhaft? Nun, sie glaubten nicht daran, dass hinter diesem schnöden Götzendienst, der ständig jeden Tag vor ihren Augen abgespult wurde, oder die Kaiserverehrung, dass dahinter irgendwas anderes ist als nur irgendwie eine Fete oder eine Party oder eine ganz einfache Zeremonie. Sie wussten nicht und sie dachten nicht, dass dahinter tatsächlich reale, finstere Mächte standen, die Menschen damals tatsächlich wie heute beim Götzendienst in den Bann zogen. Für sie waren diese Partys einfach nur Freizeitvergnügen, es war Fun Und es war vor allem für die Korinther in diesem Fall Gaumenschmaus, weil dort gibt es leckeres, gab es immer leckeres Essen. Und vor allem viel, viel Alkohol. Aber diese geistliche Sicht in die unsichtbare Welt hatte für viele von ihnen eine weitreichende Bedeutung. Und das macht Paulus deutlich, indem er sie erinnert, Leute, ich habe euch ja, als ich bei euch war, etwas über das Abendmahl gesagt und über das Abendmahl gelehrt, wie dort die sichtbare und die unsichtbare, die weltliche, die materielle und die immaterielle Welt zusammenfallen. Und dann erinnert er sie an das Abendmahl. Darum, liebe Freunde, hütet euch vor jedem Götzendienst. Erstmal eine Warnung voraus. Ihr seid doch verständige Menschen. Überlegt doch einmal selbst. Haben wir durch den Abendmahlskelch, also durch den Behälter, wo der Abendmahlswein drin ist, über den wir das Dankgebet sprechen, nicht Anteil am Blut, das Christus für uns vergossen hat? Haben wir durch das Brot, das wir in Stücke brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an seinem Leib? Also folgendes Prinzip passiert hier. Am Abendmahl haben wir über eine materielle Verbindung zu solchen Dingen wie Brot und Wein eine direkte geistliche Verbindung zu Jesus. Also das ist nicht nur irgendwie Material, das wir da irgendwie vor uns haben, sondern es hat eine tiefe, tiefe geistliche Bedeutung. Und sobald wir dieses Material, sagen wir mal so, zu uns nehmen, verbinden wir uns mit dieser geistlichen Welt von Jesus. Also diese schnöde, alltägliche Nahrungsaufnahme verbindet uns mit Jesus und seinem Leib der Kirche. Und in der geistlichen Welt gibt es oft diese feste, unlösbare Verbindung zwischen der materiellen und der immateriellen Welt. Das Brot und der Wein im Abendmahl verbinden uns mit Jesus. Und dann, um noch einen draufzusetzen, erinnert er sie noch an ein anderes Beispiel. Viele von ihnen kannten die Bibel, die sie da damals hatten, war der erste Teil unserer Bibel. Also wir nennen das oft das Alte Testament. Viele kannten die Geschichten aus diesem ersten Teil der Bibel. Und jetzt erinnert Paulus sie an diese Geschichten. Seht euch doch einmal an, wie das Volk Israel Gott verehrte. Alle haben Gemeinschaft mit Gott, weil sie gemeinsam vom Fleisch der Tiere essen, die Gott auf dem Altar geopfert werden. Also vielleicht kapieren die Korinther jetzt, also hier das gleiche Prinzip, die materielle Welt der Opferungen verbindet die Gläubigen aus dem ersten Teil der Bibel, die Israeliten, mit Gott über das Essen dieses Opferfleisches. Und Paulus holt hier zu einem weiteren Argument aus. Auch ihre Teilnahme an den vielen Götzenpartys, wo geweihte Speisen gegessen und geweihte Drinks getrunken werden, geschieht nicht auf neutralem Boden. Diese materiellen Speisen verbinden sie direkt mit der immateriellen, hier allerdings mit einer finsteren Welt der Dämonen. Da heißt es weiter, was die Götzenanbeter auf dem Altar darbringen, opfern sie den Dämonen, nicht etwa Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft mit dämonischen Mächten habt. Ihr könnt unmöglich am Kelch des Herrn und zugleich am Kelch der Dämonen trinken. Das heißt, die gingen nach der Bibelstunde alle in so diesen Götzentempel und hatten die dort Partys und hatten damit Anteil an diesem Götzendienst, sagt Paulus. Ihr könnt nicht Gäste am Tisch des Herrn sein und auch gleichzeitig am Tisch der Dämonen essen. Oder wollen wir etwa den Herrn herausfordern? Bilden wir uns etwa ein, stärker zu sein als er? Also für diese geistliche Realität, die hinter dem Götzendienst und der Kaiserverehrung und den vielen, vielen unzähligen Partys stand, für diese geistliche Realität waren die Korinther komplett blind. Für sie war das nur eine schlichte Mahlzeit. Für sie war das nur Freizeitvergnügen. Sie prallten mit ihrem weltoffenen Lebensstil und mit ihrer christlichen Freiheit. Aber diese Freiheit führte direkt wieder in die Sklaverei von finsteren Mächten im Götzendienst. Und was Paulus hier sagt, ist folgendes. Das große Heer der ganzen römischen Götterwelt ist eine geschickte Maskerade. Dahinter verbergen sich reale dämonische Wesen und dämonische Mächte, die die Menschen verführen. Die Dämonen verstecken sich immer hinter einer Fassade, immer, bis heute. Es hat sich in ihrer dämonischen Welt nicht geändert. Es können Menschen sein, es können Mächte sein, es können Gegenstände sein, es können Geisteshaltungen sein, es können Religionssysteme oder sogar ein Engel des Lichts sein, sagt Paulus. Und wenn jemand das nicht blickt und davon umkehrt, zieht direkt Gottes Gericht nach sich. Also diese vielen harmlosen Partys im Grunde genommen, die die Korinther zumindest für harmlos hielten, und diese vielen harmlosen Mahlzeiten in Korinth waren lediglich eine der effektivsten Marketingabteilungen des Teufels. So definiert Paulus das hier. Vieles, und das müssen, da müssen wir auch jetzt den Blick und den selbstkritischen Blick zu uns werfen, vieles, was auch die heutige Welt zu bieten hat, ist eine solche sehr, sehr effektive und effiziente Marketingabteilung des Teufels. Und die Frage ist, ob wir das blicken oder ob wir genauso naiv sind und genauso wenig Erkenntnis haben und Einblick in die geistliche Welt, wie die Korinther es hatten. Ich möchte vielleicht mal einige Dinge erwähnen, die einigen von euch bekannt sind und einige von euch das blicken und einige vielleicht noch nicht. Zum Beispiel die endlosen Partys, auf die viele Menschen gehen, bei denen in der Regel Alkohol, Drogen und Sex auf dem Programm stehen. Eine ganz, ganz klare Marketingabteilung der finsteren Welt. Die Gender- oder die LGBTQ-Plus-Bewegung, wie sie genannt wird, eine Marketingabteilung der Finsternis. Der Konsumerismus der Moderne, die Habgier vieler Konzerne, die Lügen und die Scheinwelt der Medien, die sozialpolitische Bevormundung, die sogenannte Political Correctness oder Cancel Culture, eine Marketingabteilung der finsteren Welt. All das sind nur glamouröse Fassaden einer dämonischen Glitzerwelt, von der sich viele Knie heute voller Inbrunst und Hingabe in einem naiven Glauben beugen. Und was die Bibel sagt und was Paulus hier sagt und was Jesus sagt, die Jünger und Jüngerinnen von Jesus machen bei diesem Tanz um das goldene Kalb dieses modernen Zeitgeistes nicht mit. Sie trennen sich von allen Formen des modernen Götzendienstes, und wir hassen nicht Menschen, wir hassen nicht diese Welt, wir stehen ihr nicht grundsätzlich kritisch gegenüber, aber wir trennen uns von Sünde und wir trennen uns von aller Finsternis in unserem Leben. Wir lieben Menschen mit der Liebe des Vaters und sind Zeugnis mitten in dieser Welt, aber wir sind Zeugnis auch mitten in dieser Welt, indem wir tatsächlich die Bibel sind für diese Welt, indem wir ein Leben in Heiligung leben. Nur so wird es gehen. Jetzt ein anderer Einblick. Ich stolperte schon vor einigen, fast gesagt Jahrzehnten, über einen sehr, sehr interessanten Briefwechsel von einem Statthalter aus Kleinasien, aus Bithynien. Er heißt Plinius der Jüngere, lebte von 61 bis 115. Also die Lebensphasen von Paulus und ihm haben sich so ein bisschen überkreuzt. Und er hat einen sehr, sehr spannenden Briefwechsel mit dem Kaiser Trajan. Trajan war Kaiser, römischer Kaiser 98 bis 117, meine ich. Und dieser Briefwechsel ist sehr, sehr aufschlussreich. Und zwar war Plinius der Jüngere als Statthalter sehr eifrig und er hatte ein ganz, ganz großes Problem. Die Anzeigen auf seinem Tisch stapelten sich immer mehr und immer mehr, und die Christen wurden nämlich denunziert und angezeigt bei ihm, und er wusste nicht ganz genau, was er gegen diese Pest, gegen diesen Aberglauben vornehmen soll. Aber weil er halt ein guter Beamter ist, musste natürlich jedes Verfahren mit dem Kaiser abgestimmt werden. Und nur deswegen haben wir diese Briefe. Also er schreibt quasi an diesen Brief an den Kaiser Folgendes. Ich schob die Untersuchung, es geht um die Verfolgung oder Umgang mit Christen, dieser Pest. Ich schob die Untersuchung auf und wandte mich dann eilig an dich, um dich um Rat zu fragen. Die Sache schien mir nämlich einer Frage wert zu sein, am meisten wegen der Zahl der Angeklagten. Und du wirst gleich im Briefwechsel merken, dass es eine immense Zahl ist. Denn es werden viele jeden Alters, jeden Standes und sogar beiderlei Geschlechts angeklagt und angeklagt werden. Nicht nur in den Städten, sondern auch in den Dörfern und am Land breitet sich diese ansteckende Krankheit dieses Aberglaubens aus. Sie scheint aufgehalten und behoben werden zu können. Warum und wann sie aufgehoben werden kann? Natürlich, wenn Plinius der Jüngere, der Statthalter, hier Einhalt gebietet. Es heißt dann weiter, es steht sicher genügend fest, dass man wieder begonnen hat, die beinahe schon verlassenen Tempel zu besuchen und die schon lange unterlassenen feierlichen Opferhandlungen wieder aufzusuchen und überall Opferfleisch zu verkaufen, wofür sich bisher selten ein Käufer fand. Und hier merkst du, wie gesagt, das ist ein Zeugnis aus dem Jahr 111, stammt dieser Brief. Muss dir vorstellen, Kleinasien, Anfang des 2. Jahrhunderts ist das öffentliche Anbetungsleben in den Götzentempel und Kaiserkult fast zum Erliegen gekommen. So weit verbreitet, das ist die heutige Türkei im Grunde genommen, Bithynien. So weit verbreitet war diese Pest, diese Krankheit der Christen. Daraus ist leicht zu erahnen, welche große Zahl von Menschen auf den richtigen Weg geführt werden kann, wenn es Gelegenheit zur Reue gibt. Also natürlich ist dieser Brief voller Schmeichelei an den Kaiser. Denn Plinius führt eine erfolgreiche Kampagne gegen die Christen und will seine Maßnahmen jetzt abstimmen. Und dann schildert er uns weiter, was er bis jetzt unternommen hat, um diese Christen von ihrem Aberglauben abzubringen. Ich bin es gewohnt, werter Herr, dir alles, woran ich zweifle, zu berichten. Wer kann mich denn besser in meinem Zögern lenken oder in meiner Ungewissheit belehren? Der Schleim fließt, ihr merkt das schon. Ich nahm niemals an den Prozessen der Christen teil, daher weiß ich nicht, was und in welchem Ausmaß gewöhnlich bestraft und untersucht wird. Mein Zweifel war auch nicht gering, ob es einen Unterschied im Alter gibt oder ob auch ganz Junge sich in nichts von den Erwachsenen unterscheiden. Und jetzt hat er einige Fragen, die ihn bewegen und auf die er keine Antworten weiß und von denen er Antworten vom Kaiser Trajan erhofft aus Rom. Soll bei Reue Gnade gewährt werden oder nützt es einem ganz und gar Christ war, nichts, wenn er damit aufhört? Soll der Name selbst, wenn er ohne Schandtaten ist oder Schandtaten, die mit dem Namen zusammenhängen, bestraft werden? Inzwischen bin ich bei denen, die mir als Christen angezeigt werden, folgendermaßen vorgegangen. Und jetzt hat er seinen Prozess, den er führt, und den will er das Ja vom Kaiser haben. Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Die Geständigen fragte ich unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und ein drittes Mal. Die, welche darauf beharrten, ließ ich zur Hinrichtung abführen. Also es gab viele Märtyrer damals, schon im Anfang des 2. Jahrhunderts. Denn ich zweifelte nicht daran, dass die Hartnäckigkeit und der unbeugsame Starrsinn auf jeden Fall bestraft werden mussten und auch, was auch immer es war, was sie gestanden. Es gab andere von ähnlichem Wahnsinn, die ich, weil sie römische Bürger waren, vormerkte, um sie in die Stadt Rom zu schicken. Warum in die Stadt Rom? Dort gab es das oberste Landesgericht, was es bei uns zumindest ist. Das oberste Landesgericht befasste sich nur mit Straftaten der römischen Bürger. Als sich bei den Verhandlungen, wie es gewöhnlich geschieht, die Anschuldigungen ausbreitete, eigneten sich mehrere Sonderfälle. Es wurde mir ein kleines Buch ohne Autor vorgelegt, das die Namen von vielen enthielt. Also hier siehst du dieses Denunziantentum von vielen Menschen natürlich, die geschädigt sind, dadurch, dass ihre Geschäfte einfach nicht mehr vorangehen. Okay? Diejenigen, die leugneten, Christen zu sein oder gewesen zu sein und die unter meiner Vorsprache die Götter anriefen und deiner Statue, die ich zu diesem Zweck den Götzenbildern herbeibringen hatte lassen, mit Weihrauch und Wein opferten und sie außerdem Christus verfluchten, zu all dem, die wahren Christen nicht gezwungen werden könnten, diejenigen glaubte ich freilassen zu müssen. Andere, von der Anzeige genannten, sagten, sie seien Christen, aber leugneten es bald, sie seien es zwar gewesen, hätten aber davon abgelassen, einige vor 3 Jahren, einige vor mehreren Jahren, manche auch sogar schon vor 20 Jahren. Auch diese verehrten alle deine Statue und die Götzenbilder und lästerten Christus. Hier merkst du, woran die Verfolgung bestand und wer sich aus der Verfolgung als Christ zurückziehen konnte. wer dann wirklich freigelassen werden konnte. Und jetzt ist interessant, was die eigentliche Schandtat, was das eigentliche Verbrechen war, das ihnen, diesen Christen, nachgewiesen werden konnte. Sie versicherten aber, dies sei die Gesamtheit ihrer Schuld oder ihres Irrtums gewesen, dass sie gewohnt waren, an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zusammenzukommen, Christus als ihren Gott ein Lied im Wechselgesang zu singen und sich durch einen Eid nicht zu irgendeinem Verbrechen zu verpflichten, sondern dazu, und jetzt muss ich das mal reinziehen, wozu Christen sich vor den Behörden, vor den Richtern sich aufstellen und wozu sie sich bekennen angesichts vielleicht des nahenden Todes. Sie bekennen sich dazu, keinen Diebstahl, Raub oder Ehebruch zu begehen, ihr Wort nicht zu brechen und kein zur Verwahrung ein vertrautes Gut abzuleugnen. Als sie das zu Ende geführt hatten, sei es ihrer Gewohnheit gewesen, auseinanderzugehen und wiederum zusammenzukommen und eine Mahlzeit einzunehmen, jedoch eine gewöhnliche und harmlose. Warum muss Plinius das zur Mahlzeit dazu sagen, eine gewöhnliche und harmlose? Weil ab Ende des ersten Jahrhunderts und sehr, sehr stark im zweiten, dritten Jahrhundert gab es dieses Gerücht, dass die Gläubigen bei ihrem Abendmahl das Blut von Föten und Säuglingen trinken, die sie davor halt umbringen. Deswegen sagt er mit Nachdruck nochmal, nein, also sie nehmen eine Mahlzeit, aber eine gewöhnliche und harmlose. So, die Frage ist jetzt, wie reagiert Kaiser Trajan auf dieses Schreiben? Er schreibt, mein Sekundus, du bist bei der genauen Prüfung der Fälle derer, die als Christen angezeigt worden waren, dem Weg gefolgt, dem du verpflichtet warst. Also guter Beamter, also so ein bisschen Streicheleinheiten verteilt er hier auf jeden Fall. Denn es kann überhaupt nichts festgelegt werden, was gleichsam eine bestimmte Form hat. Warum? Das Christentum war neu, war jung. Und in der Regel bis zum Ende des ersten Jahrhunderts hielt man das Christentum als eine Untergruppierung des Judentums. Und das Judentum war im Römischen Reich in besonderer Weise vom Gesetz geschützt. Man soll sie aufspüren. Wenn sie aber angezeigt und beschuldigt werden, sind sie zu bestrafen. Jedoch so, dass diejenigen, die leugnen, Christ zu sein und dies selbst durch die Tat beweist, das heißt durch ein Gebet zu unseren Göttern, durch die reue Gnade erlangt, obwohl er in der Vergangenheit verdächtig war. Ohne Autor vorgelesene Anklageschriften dürfen aber bei keinem Verbrechen berücksichtigt werden. Denn das ist ein sehr schlechtes Beispiel und entspricht nicht unserer Zeit. Also, das ist ein Dokument aus dem ersten, Anfang des zweiten Jahrhunderts. Und was wird hier deutlich? Das Christentum war Anfang des zweiten Jahrhunderts bereits auf der Fläche der heutigen Türkei, damals Kleinasien, zu einer solchen Plage geworden, dass das gesamte öffentliche Leben verändert wurde. Der übliche Tempeldienst mit den vielen Opferungen war fast zum Erliegen gekommen. Und das war für alle, die vom Tempeldienst Profit zogen, oft ein wirtschaftlicher Ruin. Daher kam es halt zu viel Denunziantentum, Verrat, Anzeigen gegenüber den Christen von den Menschen in Kleinasien. Christen wurden daher oft verfolgt und erlebten sehr, sehr oft auch den Märtyrertod. Aber bevor sie den Märtyrertod erlebt haben, bekannten sich zu Jesus und bekannten sich zu einem reinen, heiligen Leben in Hingabe und Loyalität zu einem einzigen Herrn. Und das war nicht der Kaiser. Die Christen lebten ein so vorbildliches Leben, das musst du dir vorstellen, sie lebten ein so vorbildliches Leben in der Gesellschaft, dass selbst die Behörden das anerkennen muss. Und das ist ein Dokument, das kommt nicht aus seinem christlichen Hintergrund. Das ist ein weltliches Dokument eines Statthalters aus Bithynien. Und wir erkennen auch, die Absage von Christus wurde immer mit einem Essen des Götzenopferfleisches oder Götzenopferdingen und der Verehrung des Kaisers besiegelt. Also der Brief, den Paulus hier schreibt an die Korinther, kommt aus dem Jahr 54. Damals gab es diese Form von Verfolgung zumindest noch nicht. Aber Folgendes war damals schon für alle sehr, sehr klar. Die Teilhabe am Götzenopferdienst und der Glaube an Jesus sind ein unversöhnlicher Widerspruch. Ein unversöhnlicher Widerspruch. Beides zusammen geht einfach nicht. Und deswegen erinnert Paulus die Korinther jetzt nochmal im letzten Teil tatsächlich, wofür leben wir eigentlich? Was ist unsere Mission? Was ist die Vision? Wofür leben wir als Christen mitten in dieser Welt? Und Paulus widerspricht dieser liberalen Auffassung, alles ist mir erlaubt, und sagt, eine klare Warnung, wenn ihr so weitermacht und wer so lebt, auf den wartet Gottes Gericht. Nun, wir müssen uns vorstellen, es gab ja die zweite Gruppe, die sehr, sehr sensibel waren gegenüber diesem Götzenopferdienst und dabei in der Gefahr stand, tatsächlich vom Glauben zurückzugehen. Und denen, sagt Paulus, für den privaten Verzehr von diesen Götzenmalzgaben Folgendes. Kauft unbesorgt das Fleisch auf dem Markt, das dir angeboten wird, und macht euch keinen Kopf damit, ob es den Opfertieren vorher geopfert worden ist, den Opfertieren von Opfertieren stammt. Denn die Erde ist und alles, was auf ihr lebt, gehört dem Herrn. Also für den privaten Umgang mit Dingen, die vorher den Götzen geweiht sind, hat Paulus überhaupt kein Problem. Er hat nur ein Problem, wenn wir in diesen Tempel gehen und an den Götzendienst damit auch mit den Speisen teilhaben. Er sagt, kauft unbesorgt das Fleisch, das auf den Markt angeboten wird, macht euch kein Gewissen daraus. Ob ihr esst oder ob ihr trinkt, was immer ihr auch tut, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Und das ist das, was Paulus den Christen damals und auch heute uns mitgibt. Das ist der Zweck der christlichen Freiheit und das ist unsere Mission, zu leben, dass wir zur Ehre Gottes leben. Und dass wir nicht die Freiheit gebrauchen als Deckmantel für ein weltzugewandtes und komplett verweltliches Leben. Er schreibt, das ist mein Grundsatz, ich versuche, auf alle in jeder Beziehung Rücksicht zu nehmen. Dabei geht es nicht um mich und meinen Vorteil, sondern darum, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Wir sind zur Freiheit berufen, aber diese Freiheit hat einen sehr, sehr klaren Rahmen. Dieser Rahmen bedeutet, wir leben zwar in der Welt, aber wir leben nicht von der Welt, wir leben nicht für die Welt. Diese gottlose Welt wird von Dämonen und von finsteren Mächten, von Teufeln manipuliert. Wer das nicht erkennt und wer das nicht unterscheiden kann, der geht schneller zugrunde, als er Amen sagen kann. Christen sind zwar Teil der Gesellschaft, aber Christen lösen sich nicht mitten in dieser Gesellschaft auf. Die Gemeinde Jesu lebt in einer radikalen Jesus-Nachfolge und damit auch in einer absolut radikalen Abwendung von antichristlichen Werten und antichristlichen Maßstäben dieser Welt. Christen, die dem Zeitgeist mehr dienen als Gott, sind Götzendiener, die Gottes Gericht erwartet, unabhängig davon, was sie mit ihren Lippen am Sonntag bekennen. Denn auch hier gilt, nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist Jesus drin, tatsächlich drin. Und deswegen sind wir als Christen dazu aufgefordert, all unser Denken und unser Tun dem einen Maßstab zu unterwerfen. Dient das wirklich, dient mein Leben und dient mein Denken und meine Lebensausrichtung wirklich dazu, dass Gott geehrt wird. Und die Loyalität zu Jesus als dem alleinigen Retter und König des Lebens entscheidete sich damals wie heute daran, dass wir zwar in der Welt, aber nicht von der Welt sind. Also ich habe dir gesagt, dass du heute den Gottesdienst beendest. Und damit bitte ich das Service-Team in Aktion zu treten. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich will dir gleich erklären, wie wir diesen Gottesdienst heute beenden wollen, beziehungsweise wie du diesen Gottesdienst heute beenden kannst. Ich werde gleich von der Bühne gehen, ohne Gebet, ohne Segen. Es wird Musik gespielt werden. Und du bekommst... Ich könnte das jetzt schon verteilen, bitte. Du bekommst ein Kärtchen ausgehändigt gleich, jeder von euch. Hier vorne auf diesem, ich nenne den mal heute Altartisch, okay? Hier werden die Becher stehen, die wir normalerweise für das Opfer einsammeln haben. Hier wird das Kreuz gleich aufgestellt werden. Hier werden ein paar Stifte ausgelegt werden. Und ich möchte dich heute ermutigen und herausfordern gleichzeitig auch, dass du ein klares Bekenntnis der Liebe und der Loyalität zu Jesus abgibst. Wir leben alle mitten in dieser Welt, wir sind alle versuchlich. Wir leben mitten in der Finsternis dieser Welt, wo der Fürst der Finsternis regiert. Wir kommen in Berührung mit dieser Welt, wir werden schuldig. Aber was die Christen getan haben in den ersten Jahrhunderten, was wir heute tun können, ist wirklich aufzustehen, uns zu Jesus zu bekennen, uns nicht zu schämen und sehr, sehr klar zu sagen, wer unser einziger Herr und König ist. Okay? Und dazu hast du heute sehr, sehr persönlich die Möglichkeit. Und ich möchte, dass wir das auch ruhig machen. Ich will dich nicht aufzufordern, dass du zu einem bestimmten Augenblick hier aufstehst und dass du nach vorne kommst. Du kannst das tun, wenn der Geist Gottes dich dazu bewegt heute. Du kannst auch gleich durch die Türen hinten am besten rausgehen und über die Cafeteria-Tür in die Cafeteria gehen, damit du das hier so ein bisschen alles freilässt. Aber wenn Gottes Geist dich heute dazu bewegt, dieses Bekenntnis wirklich mit deinem Namen zu kennzeichnen, unterschreiben, dann möchte ich dich dazu einladen. Du hast einen Zettel und auf dem steht ich und da kannst du gleich, die Stifte stehen hier vorne, deinen Namen eintragen. Folgendes Bekenntnis zu Jesus abgeben. Und das ist ein Text, der orientiert sich an Römer Kapitel 12, 1 bis 2. Ich habe heute neu verstanden, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ich mich heute erneut mit meinem ganzen Leben Gott zur Verfügung stelle und mich ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringe, an dem er Freude hat. Das ist mein wahrer Gottesdienst und dazu bekenne ich mich. Ich richte mich nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lerne immer mehr in einer neuen Weise zu denken, damit ich verändert werde und immer besser beurteilen kann, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es ihn vollkommen ehrt.